Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jasper Barenberg. Europa und die Corona-Pandemie, der Umgang mit Geflüchteten, ehrgeizige Ziele im Klimaschutz. Schwerpunkte der ersten Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Europäischen Union. Heute Tenor: Die Krise soll zur Chance für eine bessere Zukunft werden.
We choose to not only repair and recover for the here and now, but to shape a better world, a better way of living for the world of tomorrow.
Wir berichten in dieser Sendung ausführlich. Der Umgang mit Geflüchteten, das war auch Thema im Bundestag. Viel Kritik dort an der Entscheidung der Koalition, rund 1.000 Migranten nach Deutschland zu holen, 1.500. Und ein zuständiger Innenminister Horst Seehofer, der seinerseits vor überzogenen Forderungen gewarnt hat. Beginnen aber wollen wir die Sendung mit einem Blick nach Nordrhein-Westfalen, wo jetzt 5 rechtsextreme Chatgruppen aufgedeckt wurden und 29 Polizistinnen und Polizisten vom Dienst suspendiert wurden. Gegen alle wurden Disziplinarverfahren eingeleitet, die Hälfte soll aus dem Dienst entfernt werden. Dazu gleich ein Interview mit der grünen Innenpolitikerin Irene Mihalic. Erst aber weitere Einzelheiten in einem Bericht von Vivien Leue.
Der Vorfall sei eine Schande für die Polizei, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Vormittag.
Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze.
29 Polizisten und Polizistinnen sollen in mindestens 5 WhatsApp-Gruppen weit mehr als 100 Bilder mit eindeutig rechtsextremem Hintergrund geteilt oder empfangen haben. Hitler-Fotos, einschlägige NS-Symbole, Reichskriegsflaggen und
noch viel abscheulichere Bilder wie etwa der fiktiven Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer eines Konzentrationslagers oder einer verächtlich machenden Darstellung der Erschießung von Menschen mit schwarzer Hausfarbe.
25 der 29 Chat-Teilnehmer gehören dem Polizeipräsidium Essen an. Einer soll Dienstgruppenleiter sein. Auch Angehörige des SEK oder Landeskriminalamts seien dabei, und zwar zum Teil seit Jahren. Eine der WhatsApp-Gruppen soll seit 2012 bestehen. Alle Beteiligten seien nun suspendiert worden. Es gebe sowohl interne als auch strafrechtliche Ermittlungen.
Wer wusste davon? Warum wurde das über Jahre hin toleriert? Von wem? Was läuft in der Polizei Nordrhein-Westfalen strukturell schief, dass sowas passieren kann? Wir werden das alles aufarbeiten, bis ins kleinste Detail, davon können Sie ausgehen.
Der Essener Polizeipräsident Frank Richter zeigte sich bestürzt, dass die offenbar rechtsextreme Gesinnung der Polizeibeamten jahrelang nicht aufgefallen sei oder, wenn doch, nicht gemeldet wurde.
Was ist schiefgelaufen, dass diejenigen, die nur davon Kenntnis gehabt haben, sich nicht an wen auch immer in einer Behörde gewandt haben? Sich nicht geöffnet und hat gesagt, damit will ich nichts zu tun haben.
Auch wenn sich die große Mehrzahl der 50.000 Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen verfassungstreu verhielten, es dürfe in Fällen wie diesen keine falsch verstandene Kameradschaft geben, sagte auch die Leiterin der Polizei im Innenministerium, Daniela Lesmeister. Aufgefallen waren die Chatgruppen nur durch Zufall, weil das Handy eines 32-jährigen Polizisten im Zuge anderer Ermittlungen durchsucht worden war. Heute Morgen seien bei den Razzien nun gezielt weitere Handys beschlagnahmt worden und es sei deshalb mit weiteren Fällen zu rechnen, sagte Innenminister Reul.
Ich habe lange gedacht, ich habe gehofft, das wären Einzelfälle. Aber inzwischen ist mir klar, das sind nicht nur einzelne Fälle.
Schon in den vergangenen Monaten gab es ähnliche Vorwürfe gegen Polizisten in Aachen und Hamm. Reul kündigte jetzt Konsequenzen an. Er werde einen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen innerhalb der nordrhein-westfälischen Polizei berufen.
Der wird diese Funktion hauptamtlich ausüben, eine eigene Geschäftsstelle anhalten und mir unmittelbar unterstellt werden.
Als eine der ersten Amtshandlungen soll der neue Sonderbeauftragte ein Lagebild zum Rechtsextremismus innerhalb der Polizei in NRW erstellen. Daraus könnten dann weitere Maßnahmen folgen. Und, das machte Innenminister Herbert Reul klar,
unsere Nulltoleranzlinie gilt auch für die eigenen Leute, wenn es nötig ist.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul im Beitrag von Vivien Leue. Irene Mihalic ist innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Sie war selbst im Polizeidienst. Wie fügt sich dieser neue Fall in Nordrhein-Westfalen in die bereits bekannten Fälle ähnlicher Chatgruppen von Polizeibeamten, die wir aus Hessen kennen, aus Bayern und aus Baden-Württemberg? Das habe ich Irene Mihalic vor dieser Sendung gefragt.
Ja, das ist natürlich in höchstem Maße besorgniserregend, dass wir jetzt auch in Nordrhein-Westfalen einen solchen Fall haben. Wie Sie darauf hingewiesen haben, solche Vorfälle tauchen in mehreren Bundesländern auf. Und also es nährt sich einfach der Verdacht, dass wir es hier mit einem vielleicht sogar länderübergreifenden Netzwerk zu tun haben, dass Rechtsextremisten sich sozusagen auch die polizeiliche Infrastruktur für ihre Zwecke zunutze machen. Und deswegen haben wir Grüne gesagt, müssen wir das hier natürlich auch im Bundestag im Innenausschuss aufrufen.
Nimmt man also diesen Fall und frühere zusammen, ergibt sich für Sie die Schlussfolgerung, es gibt in der Polizei ein strukturelles Problem von Rechtsextremismus?
Also es gibt strukturelle Probleme. Ich glaube, die lassen sich einfach nicht mehr leugnen oder irgendwie von der Hand weisen. Wir haben ja nicht nur in Hessen NSU 2.0, wir haben jetzt die Sachen in Nordrhein-Westfalen. Es gibt diese anderen rechten Chats, wo Angehörige von Sicherheitsbehörden eine wesentliche Rolle spielen, Stichwort Nordkreuz oder Hannibal-Netzwerk. Das sind ja alles Dinge, die können wir ja nicht ignorieren. Und deswegen müssen wir da wirklich genauer hinschauen. Und wir haben immer gesagt, wir brauchen eigentlich mal belastbare Zahlen über das Ausmaß und auch über die Ursachen von solchen Entwicklungen. Und deswegen fordern wir schon seit geraumer Zeit die Durchführung von wissenschaftlichen Studien über verfassungsfeindliche Einstellungsmuster in Sicherheitsbehörden.
Nun hat der Bundesinnenminister, Horst Seehofer, für September ein Lagebild über das Problem, das Thema Rechtsextremismus angekündigt. Warum reicht das Ihnen nicht?
Naja, ein Lagebild kann uns ja nur einen Überblick über das verschaffen, was sowieso schon an der Oberfläche ist. Aber das, was wir natürlich brauchen, ist so etwas wie eine Art Frühwarnsystem. Also wir müssen wissen, wie weit verbreitet sind eigentlich verfassungsfeindliche Einstellungsmuster bei Angehörigen von Sicherheitsbehörden, um daraus halt eben natürlich auch Konsequenzen ableiten zu können. Da geht es weniger um, ich sag mal, die strafrechtliche Beurteilung eines Einzelfalls, sondern ähnlich wie wir das auch schon von vergleichbaren Studien für die Gesamtbevölkerung kennen, müssen wir einfach wissen, ob solche Tendenzen, solche Einstellungsmuster innerhalb der Sicherheitsbehörden auf eine Weise verbreitet sind, wo wir sagen, das können wir so nicht akzeptieren. Und wir müssen natürlich auch etwas über die Ursachen erfahren. Also sind es Leute, die zum Beispiel schon mit einem, ich sag mal, festen rechtsextremistischen Weltbild zur Polizei kommen, sich dort bewerben? Oder sind es vielleicht Leute, die sich erst im Dienst, vielleicht auch über dort gemachte Erfahrungen radikalisieren? Weil das würde ja auch unterschiedliche Handlungen bedeuten oder auch eine andere Aktion.
Nun wissen wir aus Nordrhein-Westfalen, Stand der Dinge heute jedenfalls, dass diese Chatgruppen aus reinem Zufall ans Licht gekommen sind. Das war also keine Ermittlungsarbeit, sondern das war Ermittlungsarbeit in einem ganz anderen Fall, wo eben per Zufall rauskam, dass auf dem Mobilgerät des einen Beamten eben diese Chatgruppen gespeichert waren. Spricht das nicht dafür, dass man im Moment wirklich nicht sagen kann, welches Ausmaß das Problem hat? Und ich frage mich auch, wie soll eine Studie das ergründen? Alle Beamtinnen und Beamten, die jetzt unter Verdacht stehen, waren ja vorher völlig unauffällig.
Ja, das ist richtig. Aber genau das spricht ja noch einmal mehr dafür, eine solche Studie in Auftrag zu geben. Und das ist ja auch nichts Neues. Vor 20, 30 Jahren gab es schon mal ähnliche Untersuchungen in Reihen der Polizei. Und da ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass es vor allen Dingen dienstliche Erfahrungen sind, auch in bestimmten Dienststellen, die so prägend sind, dass sich da halt eben einzelne Beamtinnen und Beamte auch im Dienst radikalisieren gewissermaßen, ja, und solche Einstellungsmuster an den Tag legen. Und dann weiß man natürlich auch, wo man ansetzen muss. Deswegen habe ich ja eben auch von einem Frühwarnsystem gesprochen, was wir meiner Ansicht nach brauchen. Und eine Studie ist ja dann in dem Zusammenhang nicht das einzige Instrument. Was wir auch dringend für nötig halten, ist die Schaffung von unabhängigen Polizeibeauftragten, an die sich halt eben nicht nur Bürgerinnen und Bürger wenden können, sondern eben auch Polizistinnen und Polizisten, die in ihrem Umfeld Probleme wahrnehmen, die sie aber nicht innerhalb der Hierarchie mitteilen können, weil sie vielleicht Repressalien fürchten, sondern dann eben eine unabhängige Stelle brauchen, an die sie sich hinwenden können. Auch da können dann eben auch solche Dinge früher auffallen und dann muss man es eben nicht dem Zufall überlassen, dass solche Netzwerke aufgedeckt werden.
Nun will Innenminister Herbert Reul in Düsseldorf eine Sondereinheit einsetzen und er will auch einen Sonderbeauftragten für rechtsextreme Tendenzen in der Polizei berufen. Geht das zumindest schon in die Richtung, die Ihnen vorschwebt? Sollte das Schule machen in der Republik?
Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und es ist völlig richtig, dass Herbert Reul da jetzt auch wirklich handelt in dieser Sache. Aber jetzt kann man natürlich sagen, das hätte er auch alles schon viel früher haben können. Also ich kann mich an Debatten erinnern, die wir in den letzten Monaten geführt haben, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch hier im Bund. Da ist jeder Vorschlag, der in Richtung Studie oder in Richtung Polizeibeauftragter ging, mit dem Vorwurf des Generalverdachts und der Polizeifeindlichkeit einfach mal ebenso wie, vom Tisch gewischt worden.
Und mit dem Hinweis, wenn ich das ergänzen darf, und mit dem Hinweis, dass es ja in einigen Ländern, eine ganze Reihe von Ländern schon Beauftragte für diese Fälle gibt.
Ja, also es gibt solche Stellen, die arbeiten aber nicht alle in der gleichen Weise. Und auch Nordrhein-Westfalen hat ja einen Polizeibeauftragten, der aber ohne gesetzliche Grundlage sozusagen im Vorzimmer des Innenministers arbeitet. Und keiner weiß so richtig, wofür der eigentlich zuständig ist. Also so kann man es natürlich nicht machen. Wir brauchen unabhängige Stellen, die bei den Parlamenten angesiedelt sind und die halt eben auch außerhalb jeder polizeilichen Hierarchie arbeiten. Aber wenn Sie solche Vorschläge natürlich immer mit dem Schlagwort Generalverdacht und Polizeifeindlichkeit abblocken, dann kommen wir in der Frage natürlich auch nicht weiter. Und deswegen ist es zwar richtig, dass Herbert Reul jetzt handelt, aber wie gesagt, die Debatte führen wir nicht erst jetzt, sondern wir führen sie schon seit geraumer Zeit, seit vielen, vielen Jahren, um genau zu sein. Und deswegen ist es völlig richtig, wenn jetzt endlich gehandelt wird. Aber das muss dann auch wirklich jetzt mal kommen.
In Nordrhein-Westfalen laufen jetzt Disziplinarverfahren gegen die Beamten, die unter Verdacht sind. In 14 von 29 Fällen, so die Agenturen heute, sollen die Betroffenen aus dem Dienst entfernt werden. Da werden sich viele jetzt fragen, warum eigentlich nicht alle, jedenfalls sobald sich dieser Verdacht bestätigt hat.
Naja, das müssen natürlich die Ermittlungen im Einzelnen ergeben und da habe ich natürlich jetzt auch keinen Einblick, weil es sich hier um laufende strafrechtliche Ermittlungsverfahren handelt. Sie müssen ja im Grunde genommen jedem Einzelnen genau diese Tat auch nachweisen und da ist es natürlich dann auch eine interessante Frage, wer hat da eigentlich aktiv mitgemacht, wer hat vielleicht nur mitgelesen, ja, ist dann aber auch nicht mitgeteilt vorgesetzten Stellen oder Ähnlichem. Also auch solche Fragen werden zu klären sein und was natürlich auch noch mal eine wichtige Rolle in dem Zusammenhang spielt, also Stichwort NSU 2.0, ist aus dieser Gruppe heraus vielleicht auch unbefugt auf polizeiliche Daten zugegriffen worden, hat es da Abflüsse gegeben, also all diese Dinge werden natürlich jetzt noch genauestens ermittelt werden müssen und da muss wirklich jeder Stein umgedreht werden.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, wenn jemand nur Mitläufer war, sage ich jetzt mal salopp, dann muss er jedenfalls nicht fürchten, seinen Beamtenstatus zu verlieren und seinen Job.
Ja, doch, im Zweifelsfall auch. Aber man muss ihm halt natürlich alles nachweisen können. Und das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, da jetzt halt eben auch den Tatnachweis zu führen und natürlich auch Aufgabe der jeweiligen Disziplinarstellen, da halt eben entsprechende disziplinarrechtliche Schritte einzuleiten. Und dann wird das natürlich auch in jedem Einzelfall, ja, so hoffe ich doch, Konsequenzen haben. Ja, nur das müssen sie halt eben für jeden einzelnen Beamten machen und können das nicht in einer Pauschalität für eine gesamte Gruppe tun. Und deswegen ist natürlich auch die Beweisführung bei jedem einzelnen beteiligten Beamten so wahnsinnig wichtig.
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Vielen Dank, Irene Mihalic.
Sehr gern.
23 Uhr und 23 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Erleichtert muss Horst Seehofer heute gewesen sein. Der Bundesinnenminister, harte Auseinandersetzungen über den Umgang mit Geflüchteten hatten Regierung und Koalition ja schon einmal nahe an den Abgrund geführt und der Konflikt hatte allen Beteiligten geschadet. Im Vergleich dazu hat die Einigung, rund 400 Familien aus Griechenland aufzunehmen, einen drohenden weiteren Konflikt rasch entschärft. Das gilt für die Koalition, nicht aber für die Lage von Tausenden auf Lesbos, die weiter kein Dach über dem Kopf haben. Das wurde heute unter anderem auch in der Bundestagsdebatte zum Thema. Gudula Geuter berichtet.
Horst Seehofer muss sich bei der Aufnahme von Flüchtlingsfamilien von den griechischen Inseln gegen viele Vorwürfe verteidigen, auch gegen diesen, den im Bundestag der AfD-Innenpolitiker Gottfried Kurio erhob.
Sie fallen der griechischen Regierung in den Rücken und senden in deutschem Alleingang Anreizsignale für weitere illegale Migration.
Das Gegenteil sei der Fall, rechtfertigt sich der Bundesinnenminister. Die griechische Regierung habe um die Aufnahme der bereits anerkannten Flüchtlinge von den Inseln ausdrücklich gebeten und dafür gedankt. Und
wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr die Grenze von 100.000 Asylbewerbern nicht überschreiten. Also wir können auch humanitäre Aktionen setzen, weil wir durch die Steuerung und Begrenzung eine größere Zuwanderung verhindert haben.
Schon am Morgen am Rand einer Sitzung des Innenausschusses hatte er betont, Anreizwirkungen wie 2015 könnten sich aus dieser humanitären Aufnahme nicht ergeben, da es klare Kriterien gäbe, wer kommen dürfe und wer nicht.
Sauberer, besser können Sie es nicht abgrenzen, wenn Sie die Staatengemeinschaft dazu zwingt, alleine zu handeln.
Konkret geht es um die Eltern und Kinder unter den anerkannten Flüchtlingen. Das sind 408 Familien, 1553 Personen. Etwa die Hälfte von ihnen soll derzeit auf Lesbos sein, die anderen auf vier anderen Inseln. Weil die Gruppe der Menschen so eindeutig bestimmt ist, will auch Matthias Mittelberg die Aufnahme nicht kritisieren, wie das die gesamte Unionsfraktion nicht tut. Obwohl der CDU-Innenpolitiker in dem Schritt eine Zäsur sieht.
Das ist ein Punkt, der auch vielen in der Union, und das sage ich ganz offen, gewisse Bauchschmerzen macht, weil wir jetzt erstmals den Weg eines gemeinsamen europäischen Agierens hier verlassen.
Auch Horst Seehofer hatte es bisher abgelehnt, dass Deutschland vorangeht. Im NDR warnt auch Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes.
Wenn in Europa der Eindruck entsteht, die Deutschen machen das schon, ja, warum sollen sie dann etwas tun?
Auch die Bundesregierung verweist weiterhin darauf, dass das Problem europäisch gelöst werden müsse.
Herr Seehofer, wir hören uns das jetzt seit 5 Jahren an. Seit 5 Jahren ist die Situation auf den Inseln katastrophal.
Erwidert Luise Amtsberg von den Grünen. Sie gehört zu den prominenten Politikern ihrer Partei, die das deutsche Angebot in einem Positionspapier völlig ungenügend nennen. Alle Menschen müssten evakuiert, keine neuen Lager aufgebaut werden. Die Grünen, die Linkspartei, die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl, die die Bundesregierung scharf kritisiert, sie alle verweisen auf die Angebote von Ländern und Kommunen, mehr Menschen aufzunehmen. Der CSU-Politiker Seehofer erwidert:
Ich kann mir in Abstimmung mit der Innenministerkonferenz vorstellen, dass wir als Bund entscheiden, eine Zahl X, und dass wir dann die Gemeinden, die ständig vor Ort von der Seebrücke und von der Menschlichkeit und von der Aufnahmebereitschaft reden, dann besonders bedenken. Und dann werden wir sehen. Aber eines geht nicht, dass man sagt, wir nehmen auf und der Bund bezahlt.
Dass sich bei der Aufnahme der Familien, anders als zuvor bei den unbegleiteten Minderjährigen, keine anderen EU-Staaten zur Mitwirkung bereit finden, kommentiert SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Bayerischen Rundfunk kurz.
Das ist ganz bitter.
Er hofft auf das Konzept, das die EU-Kommission in der kommenden Woche vorlegen will und
dass dadurch ein neuer Schub entsteht, und das wollten wir auch durch die Herstellung eben dieser Zahl und weiterer möglicherweise Aufnahmen auch durchaus befördern.
Grüne und Linke warfen Horst Seehofer auch heute im Bundestag vor, mit seinen Vorstellungen für eine europäische Asylreform eine Einigung in Europa zu erschweren.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Die eigene Glaubwürdigkeit bei den Menschen in Europa war angeschlagen, als vor 10 Jahren die Rede zur Lage der Union zum ersten Mal in den politischen Jahreskalender in Brüssel aufgenommen wurde. Angelehnt an die State of the Union-Reden amerikanischer Präsidenten sollte und wollte auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Orientierung bieten, Ziele formulieren. Paul Vorreiter berichtet.
Es war ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union und die erste solche Rede unter den Bedingungen der Corona-Krise. Die EU soll auch in der Pandemie den Blick nach vorne richten, appellierte Kommissionspräsidentin von der Leyen, und aus den Fehlern, den nationalen Alleingängen zu Beginn der Corona-Krise lernen.
So for me it is crystal clear, we need to build a stronger European Health Union.
Es sei völlig klar, es brauche eine stärkere europäische Gesundheitsunion, mahnte von der Leyen. Aber nicht nur reparieren und wieder aufbauen soll die EU, sondern auch ein besseres Leben in der Zukunft ermöglichen. Ein Leben, das unter anderem den Herausforderungen des Klimawandels gerecht wird. Das erfordert höhere Einsparziele bei den Treibhausgasemissionen. Das hatte von der Leyen bereits im März in Aussicht gestellt. Heute legte sie sich in ihrer Rede auf eine neue Zielmarke für das Jahr 2030 fest.
The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
Mindestens 55%, das sei möglich, aber auch ambitioniert, sagte von der Leyen. Ihre Behörde hätte untersucht, ob sämtlichen Sektoren mehr abverlangt werden könne und welche Folgen das hätte. Konkret will von der Leyen im Sommer kommenden Jahres bei der EU-Energie- und Klimagesetzgebung nachjustieren. Mehr als nur nachjustieren, das muss Europa aus Sicht von der Leyen im Bereich der Digitalisierung. Die Kommissionspräsidentin sprach von einem digitalen Jahrzehnt, in das die EU aufbrechen müsse. Es geht um einen gemeinsamen Datenraum, eine europäische Cloud, gerade um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Überhaupt verspricht von der Leyen global ihr Versprechen einer geopolitischen Kommission mit lauterer Stimme einzulösen.
Be it in Hongkong, Moskau oder Minsk.
Sei es Hongkong, Moskau oder Minsk, Europa müsse klar und schnell Position beziehen. Ich will es laut und deutlich sagen. Die Europäische Union ist auf der Seite der Menschen in Belarus. Aber auch innerhalb der Europäischen Union gibt es viel Ungelöstes. Zu manchem äußerte sich von der Leyen recht deutlich. Etwa zu den sogenannten selbsternannten schwulen, Lesben, Bi- und transfreien Zonen in Polen, denen sie eine Absage erteilte.
So I want to be crystal clear. LGBTQI-free zones are humanity-free zones. And they have no place in our union.
Mit einem Antirassismusbeauftragten will von der Leyen Benachteiligung und Diskriminierung sowie Hass in der EU bekämpfen. Und die Präsidentin erinnerte:
The images of the Moria camp are a painful reminder of the need for Europe to come together.
Die Bilder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager in Moria in Griechenland erinnerten schmerzlich daran, dass sich die EU-Staaten aufeinander zubewegen müssen. Monatelang verschob die Kommission die Vorstellung ihres neuen Asyl- und Migrationspaktes. Nun ließ von der Leyen durchblicken, dass ihr Reformpaket kommende Woche Vorschläge zu legalen Fluchtwegen beinhalten wird, aber auch Asyl und Rückführung stärker verzahnen wird. Bei den Europaabgeordneten nach der Rede Lob und offene Fragen.
Priorität 1 ist für mich die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und da muss ich der Europäischen Kommission ein Kompliment machen. 16 Milliarden Euro zu mobilisieren für die Entwicklung des Impfstoffes, Frau Präsidentin, das finde ich großartig.
Lobte die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler. Jörg Meuthen von der AfD warf von der Leyen hingegen vor, ihre Kompetenzen zu überdehnen.
Sie, Frau von der Leyen, sind keine Staatschefin und wenn Sie noch so gern eine wären. Da können Sie noch so viele lange Reden zur Lage der Union schwingen.
Demgegenüber gab es auch Stimmen im Europaparlament, die von der Leyen daran erinnerten, europäisches Recht durchzusetzen.
Sie haben gesagt, dass Sie den Bruch europäischen Rechts nicht tolerieren wollen. Aber was passiert derzeit in Moria an unseren Außengrenzen?
Fragte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold.
Im Bericht von Paul Vorreiter. -40% bei den Treibhausgasen bis 2030. Dieses Ziel will die EU-Kommission jetzt also deutlich anheben auf mindestens 55%. Reaktionen aus Berlin dazu im Bericht von Jim Bob Nikschas.
Bundesumweltministerin Schulze hat die Pläne für schärfere Klimaziele von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßt. Alle in Europa wüssten, dass die bisherigen Ziele nicht ausreichten, so Schulze. Das Bewusstsein der Menschen für den Klimaschutz sei zudem enorm gewachsen. Europa könne sich nun zutrauen, den nächsten großen Schritt zu gehen, so die SPD-Politikerin. Auch die FDP hält eine Reduzierung um 55% bis 2030 für machbar. Mehr Klimaschutz erreiche man aber nicht mit kleinteiligen Verboten, so der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Graf Lambsdorff. Er sprach sich für eine höhere CO2-Bepreisung aus. Aus der Unionsfraktion kommen eher skeptische Töne. Der stellvertretende Vorsitzende Nüßlein warnte vor einem Überbietungswettbewerb beim Klimaschutz. Deutschland trage schon jetzt deutlich mehr zum gemeinsamen EU-Klimaziel bei als andere Mitgliedstaaten. Die Lasten müssten gerechter verteilt werden. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert von der Leyens Pläne als Mogelpackung, weil erstmals auch Maßnahmen wie Aufforstung und Landnutzungsmaßnahmen in die Berechnungen mit einfließen sollen. Das schwäche das erklärte Klimaziel um 2,5%.
Informationen von Jim Bob Nikschas. 23 Uhr und 33 Minuten. Weitere Themen an diesem Mittwoch jetzt im Überblick. Wegen steigender Corona-Zahlen stuft die Bundesregierung weitere Regionen als Risikogebiete ein, darunter Österreichs Hauptstadt Wien. Weitere Informationen dazu von Franka Welz.
Das bundeseigene Robert-Koch-Institut führt nun auch das Bundesland Wien als einziges Risikogebiet in Österreich auf seiner Liste der Corona-Risikogebiete. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen touristischen Reisen nach Wien. Für Verbraucher heißt das, sie können bereits gebuchte Reisen kostenlos stornieren. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, ob sich in einer Region in den vergangenen 7 Tagen mehr als 50 Personen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Zahl der Neuinfektionen in Wien liegt seit dem 5. September deutlich über dieser Schwelle. Darüber hinaus stuft die Bundesregierung nun unter anderem auch Ungarns Hauptstadt Budapest, die Provinzen Nord- und Südholland in den Niederlanden sowie weitere Regionen in Frankreich, Kroatien und der Schweiz als Risikogebiete ein. Für Reisende gelten dadurch künftig verschärfte Quarantänevorschriften nach der Rückkehr nach Deutschland.
Der groß angekündigte bundesweite Warntag in der vergangenen Woche wurde ein Fehlschlag. Jetzt soll der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger, offenbar abgelöst werden. Informationen von Merthe Burmeister.
Nicht sprechberechtigt sei man in der Sache, so lautet die Antwort des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf die Frage, ob Präsident Unger nun tatsächlich abgelöst werde. Nach Informationen des RBB soll Bundesinnenminister Horst Seehofer dies beschlossen haben. Der Grund für den Unmut über die Behörde mit Sitz in Bonn und ihren Präsidenten Christoph Unger: die Pannen am ersten bundesweiten Warntag vergangene Woche. Da kamen unter anderem die Meldungen der Warn-Apps deutlich verspätet auf Smartphones an, Sirenen blieben teilweise still. Das Bundesinnenministerium bezeichnete den Probealarm als fehlgeschlagen und kündigte an, die Vorgänge umfassend aufzuarbeiten. Laut Präsident Unger hätten sich verschiedene Leitstellen nicht an Absprachen gehalten, sodass die Apps nicht richtig funktioniert haben. Bis zum nächsten Warntag im September kommenden Jahres müssten die Defizite bereinigt werden. Christoph Unger ist seit 2004 Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Aus Sorge um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Kooperationspartner, schließt die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung ihr Büro in Hongkong. Einzelheiten dazu von Steffen Wurzel.
In Hongkong herrsche inzwischen ein Klima der Angst und der Bedrohung, erklärte die Naumann-Stiftung. Man wolle die Mitarbeiter vor Ort vor Festnahmen und vor Strafverfolgung schützen. Deswegen habe man das Büro in der chinesischen Sonderverwaltungsregion geschlossen. Auch Kooperationspartner in Hongkong wolle man nicht gefährden. Chinas Staats- und Parteiführung hat Anfang Juli in der eigentlich autonom regierten Stadt ein Gesetz in Kraft gesetzt, das die nationale Sicherheit Chinas schützen soll. Entgegen aller Versprechen hat das Gesetz die politisch-gesellschaftliche Lage in Hongkong in vielen Bereichen auf den Kopf gestellt. Juristen beklagen, dass grundlegende Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit außer Kraft gesetzt wurden. Die Meinungsfreiheit wurde spürbar eingeschränkt. Chinas Sicherheitsgesetz richtet sich ausdrücklich auch gegen die, so wörtlich, Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften. Und dieser Passus richtet sich nach Ansicht von Beobachtern vor allem gegen die vielen nichtstaatlichen Organisationen, die in Hongkong bisher aktiv sind. Die FDP-nahe Naumann-Stiftung war bereits 1996 aus Festlandchina rausgeflogen. Grund war damals eine Konferenz in Deutschland, zu der die Freien Demokraten auch den Dalai Lama eingeladen hatten. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet den Dalai Lama als Staatsfeind und bestraft internationale Politiker und Organisationen, die sich öffentlich mit ihm treffen. In Hongkong war die Naumann-Stiftung erst seit rund 2 Jahren aktiv. Vergangenen Sommer hatte FDP-Chef Christian Lindner die Niederlassung offiziell eröffnet.
Gefährlich ist das Leben inzwischen für viele im einst reichen Venezuela. Das Ausmaß an staatlicher Willkür und an Gewalt beschreibt jetzt ein Bericht der Vereinten Nationen. Dazu Karl-Dietrich Meurer.
Hinrichtungen ohne Prozess, willkürliche Festnahmen, Verschleppungen, systematische Folter. Auf über 400 Seiten dokumentiert die vom UNO-Menschenrechtsrat beauftragte Untersuchungskommission das brutale Vorgehen der Behörden und Sicherheitskräfte in Venezuela seit dem Jahr 2014. Die Opfer waren Menschen, die von der politischen Linie der Regierung in Caracas abwichen, Menschenrechtsaktivisten und andere. Die Vorsitzende der Untersuchungskommission, Marta Valiñas, sprach von schweren Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Für die Kommission ist klar, Präsident Nicolas Maduro und die Innen- und Verteidigungsminister haben Befehle gegeben, die Aktionen koordiniert und die Mittel bereitgestellt. In dem Bericht wird gefordert, der venezolanische Staat oder ein internationales Gericht müsste die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Weitere derartige Handlungen müssten verhindert werden. Die Untersuchungskommission stützte sich für ihren Bericht auf Ferninterviews etwa mit Opfern, Zeugen, Angehörigen und Vertretern von Nichtregierungsorganisationen sowie auf Dokumente. Reisen nach Venezuela selbst waren nicht möglich, da die Regierung auf wiederholte Anfragen nicht reagiert hatte.
Nach seiner Wahl im Parlament hat Japans neuer Regierungschef heute seine politischen Ziele vorgestellt. Dazu Einzelheiten von Katrin Erdmann.
Das Coronavirus in den Griff bekommen und die Wirtschaft wiederbeleben, das erwarten die Japaner von der neuen Regierung. Und daran werden wir hart arbeiten. Das versprach Japans neuer Regierungschef Yoshihide Suga am Abend auf seiner ersten Pressekonferenz in neuer Funktion. Eine neu eingerichtete Digitalagentur soll zudem erreichen, dass Japan moderner wird. Außerdem sollen die Japanerinnen wieder mehr Kinder bekommen. Dafür sollen künstliche Befruchtungen künftig von der Krankenkasse übernommen, bei Vätern für mehr Elternzeit geworben und Familien Anreize durch Steuererleichterungen geboten werden. Dass Frauen auch mehr mitbestimmen sollen, zeigt sich im neuen Kabinett nicht. Mit nur 2 Ministerinnen ist es noch eine weniger als unter Sugas Vorgänger. Am Nachmittag hatte Suga sein Kabinett vorgestellt. Ein Teil der Minister behielt seine Posten aus der Vorgängerregierung. Andere wurden in neue Gebiete verschoben. Der erste Arbeitstag der Kabinettsmitglieder dürfte einen Vorgeschmack auf das geben, was unter dem neuen Premier, der als Workaholic gilt, auf sie zukommt. Die erste Kabinettssitzung war für 21.30 Uhr angesetzt.
Nach einem tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Uber in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona ist nur die Backup-Fahrerin angeklagt worden. Sie hätte sich nicht ablenken lassen dürfen. Einzelheiten von Katrin Brandt.
Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, trägt die Verantwortung. Mit diesem Argument wird nun in Arizona eine Frau angeklagt, die am ersten tödlichen Unfall eines selbstfahrenden Autos beteiligt war. Die 46-Jährige saß vor 2 Jahren als Backup-Fahrerin in einem computergesteuerten Testwagen der Firma Uber. In Tempe, Arizona, erfasste das Auto eine Frau, die ihr Rad über eine mehrspurige Straße schob. Dabei wurde die Fußgängerin getötet. Der Fahrerin wird vorgeworfen, unaufmerksam gewesen zu sein. Statt auf die Straße zu schauen, habe sie auf ihrem Handy eine Fernsehshow geguckt. Sie hätte aber rechtzeitig eingreifen und den Unfall verhindern können. Die Anklage lautet deshalb auf fahrlässige Tötung. Sie selbst hält sich für unschuldig. Der Nationale Rat für Verkehrssicherheit wirft Uber vor, mitverantwortlich für den Unfall zu sein, unter anderem, weil die Software des Autos das Opfer nicht richtig als Fußgängerin erkennen konnte. Uber wird allerdings nicht angeklagt.
Zur Entwicklung an den Börsen. In New York rettet der Dow Jones ein Mini-Plus von 0,01% ins Ziel und schließt bei 27.995 Punkten. Von der US-Notenbank am Abend das Signal, dass die Fed an ihrer Nullzinspolitik festhalten will. Zur Entwicklung an der Frankfurter Börse jetzt Einzelheiten von Sebastian Schreiber.
Am deutschen Aktienmarkt gab es heute über weite Strecken vergleichsweise wenig Bewegung. Anleger hielten sich zurück in Erwartung der Sitzung der US-Notenbank Fed. Zum Handelsschluss konnte der DAX dann doch einige Punkte zulegen. Das Börsenbarometer schloss bei einem Stand von 13.255 Zählern, ein Plus von 0,3%. Zu den Gewinnern gehörten etwa die Aktien der Deutschen Post. Das Logistikunternehmen profitierte von guten Quartalszahlen des US-Konkurrenten FedEx. Aktien der Post gewannen fast 2% an Wert. Nur Papiere des Gesundheitskonzerns Fresenius und der Deutschen Bank schnitten heute im DAX noch besser ab. Schlusslicht der deutschen Leitbörse war heute das neueste Indexmitglied, der Essenslieferant Delivery Hero, mit einem Minus von 1,6%. Im Fokus stand allerdings erneut ein Unternehmen aus dem MDAX der mittelgroßen Werte. Papiere des Finanzdienstleisters Grenke aus Baden-Baden sackten ab um 40%. Innerhalb von 2 Handelstagen hat Grenke damit etwa 1 Milliarde Euro an Börsenwert verloren. Grund sind Betrugsvorwürfe, die aus einem Bericht des britischen Investors Fraser Perring hervorgehen. Fraser Perring soll dazu auf einen sinkenden Aktienkurs gesetzt haben. Grenke weist die Betrugsvorwürfe zurück. Licht ins Dunkel soll nun die deutsche Finanzaufsicht BaFin bringen. Die Behörde hat angekündigt, die Vorwürfe zu prüfen, aber auch einer möglichen Marktmanipulation nachzugehen. Finanzmarktexperten diskutieren Parallelen zum Skandal um den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard.
Das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk um 23 Uhr und gleich 43 Minuten. Kaum ein Werkzeug ist für die Bundesregierung im Kampf gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie wichtiger als das Kurzarbeitergeld. Im Kabinett haben Union und SPD heute entschieden, die Regelungen zu verlängern. Verändert werden soll auch das Elterngeld. Es soll flexibler werden und noch mehr Partnerschaftlichkeit zwischen Müttern und Vätern möglich machen. Einzelheiten zu beiden Vorhaben von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio.
Es ging um viel Geld bei der Sitzung des Bundeskabinetts. Denn sowohl beim Kurzarbeiter als auch beim Elterngeld wird es Veränderungen geben. So sollen die Kurzarbeiterhilfen zur Abfederung der Corona-Krise auch im Jahr 2021 verlängert und damit 24 statt 12 Monate ausgezahlt werden. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil am Vormittag in Berlin.
Es hilft Unternehmen und es hilft auch den Beschäftigten. Sichert Arbeitsplätze in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage.
Auch Olaf Scholz, der als Finanzminister die Kosten im Bundeshaushalt sieht, verteidigte den langfristigen Ansatz.
Wir gehen die ganze Strecke, weil natürlich jetzt jeden Tag Unternehmen Entscheidungen treffen und sich überlegen, wie wird die Lage im nächsten Mai, im nächsten Oktober sein. Wenn sie aber wissen, dass sie sicher sein können, dass die jetzigen Möglichkeiten auch dann zur Verfügung stehen, dann werden sie jetzt an ihren Beschäftigten festhalten.
Welche Rolle soll die Weiterbildung bei der Kurzarbeit spielen? Das war im Vorfeld heftig diskutiert worden. Die stellvertretende Regierungssprecherin erläuterte am Mittag in Berlin die Pläne. Demnach bekommen die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge zu 100% erstattet, bis zum 30. Juni 2021.
Anschließend können die Beiträge für bis zu 6 weitere Monate noch zur Hälfte erstattet werden. 100% Sozialversicherungsbeiträge kann es aber auch über den 30. Juni hinaus geben, wenn die Kurzarbeit für Weiterbildung genutzt wird.
Auf die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes hatten sich die Spitzen der Koalition schon Ende August verständigt. Sie soll für alle Unternehmen gelten, die vor Jahresende 2020 die Kurzarbeit beantragt haben. Laut einem Entwurf aus dem Arbeitsministerium, der Nachrichtenagentur Reuters vorlag, kostet die Verlängerung der Kurzarbeit 5 Milliarden Euro. Die meisten Kosten erwachsen aus der längeren Erstattung der Sozialbeiträge der Arbeitgeber. Weitere 2,2 Milliarden Euro entstehen durch die längere Zahldauer an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 80% bzw. 87% des ausfallenden Lohns schlägt laut Bericht mit 330 Millionen Euro zu Buche. Arbeitsminister Heil äußerte sich heute zwar nicht zu den konkreten Summen, verteidigte aber die Ausgaben.
Kurzarbeit ist sehr, sehr teuer. Aber Massenarbeitslosigkeit wäre ungemein teurer für unser Land.
Die Kosten für das verlängerte Kurzarbeitergeld trägt der Bund. Er gewährt der Bundesagentur für Arbeit Bundeshilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Daten zur Kurzarbeit liegen laut Bundesagentur für Arbeit bis Juni 2020 vor. Demnach haben 5,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hilfen in Anspruch genommen. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 6,4%. Die ersten Reaktionen auf die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes fallen eher positiv aus. Von Arbeitgeberseite hieß es, dass die Unternehmen so viele Beschäftigte wie möglich halten wollen. Die Gesamtmetall, die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie vertritt, sieht daher in der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes einen entscheidenden Beitrag. Zustimmung kam auch von den Gewerkschaften. Die verlängerte Regelung schaffe Planungssicherheit für Beschäftigte und Betriebe und federe soziale Härten ab. Allerdings müsse stärker in die Weiterbildung investiert werden. Außerdem hat das Bundeskabinett eine Reihe von Veränderungen beim Elterngeld beschlossen. Ziel ist es unter anderem, dass Familien mehr zeitliche Freiräume erhalten und die partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten besser entscheiden können. Hinzu kommt, Eltern von Frühchen sollen künftig einen Monat länger Elterngeld erhalten, wenn das Kind mindestens 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt gekommen ist. Zudem sollen Mütter und Väter, die gemeinsam über ein Einkommen von mehr als 300.000 Euro verfügen, kein Elterngeld mehr bekommen. Bisher liegt die Grenze bei 500.000 Euro.
Informationen von Nadine Lindner. Mehr Gemeinsames als Trennendes, immerhin erkennt Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Im Bericht der Bundesregierung wird etwa auch festgehalten, dass in einigen Bereichen der Westen durchaus vom Osten gelernt habe. Auch die Wirtschaftskraft in beiden Teilen des Landes habe sich immer mehr angeglichen. Bei den Einkommen allerdings liegen die Ostländer weiter noch ein Stück hinter denen im Westen. Die Einzelheiten von Claudia van Laak.
Die Wirtschaftskraft Ost hat sich seit der Vereinigung vervierfacht, hinkt aber nach wie vor dem Westen hinterher, liegt bei 80% des Niveaus der alten Länder. Beim verfügbaren Einkommen haben Sachsen und Brandenburg zum Saarland aufgeschlossen. Marco Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung.
Die Lebensumstände haben sich stetig verbessert in den neuen Ländern. Wir haben in vielen Teilen keine messbaren Unterschiede mehr zwischen alten und neuen Ländern. Und zunehmend dominieren die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen, zwischen strukturschwächeren und strukturstärkeren Regionen.
Aus diesem Grund hat die Bundesregierung ihre Förderpolitik geändert. Spezifische Programme für den Osten laufen aus. Die Regionalpolitik des Bundes richtet sich nicht mehr an der Himmelsrichtung aus, sondern an der Strukturschwäche. Die Abwanderung junger Fachkräfte konnte gestoppt werden, doch es bleiben demografische Probleme. Die Bevölkerung Ostdeutschlands ist älter als die im Westen und sie schrumpft weiter. Deshalb brauchen wir Zuwanderung aus dem Ausland, ist der sächsische CDU-Politiker Wanderwitz überzeugt.
Das setzt natürlich auch Weltoffenheit, Willkommenskultur voraus, weil ich sage jetzt mal so, die Menschen sollen ja kommen. Die Voraussetzung ist eben, dass man dahin will. Und deswegen ist das ein Thema, was ich auch immer wieder benenne. Wenn man sich nur so unattraktiv wie möglich darstellt, dann wird das auch nicht stattfinden und dann wird es eben keine gute Entwicklung nehmen.
Wanderwitz macht sich Sorgen um den Zustand der Demokratie in den neuen Ländern. Das ehrenamtliche Engagement sei vergleichsweise gering. Die politische Bildung sei in den Jahren nach der Vereinigung versäumt worden, kritisiert der Beauftragte für die neuen Länder.
Da hätte viel mehr passieren müssen. Nicht im Sinne von, wir erklären euch jetzt mal, wie es funktioniert. Nee, da darf man schon kritisch sein. Aber so dieses überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben. Also ich führe regelmäßig Gespräche in Bürgersprechstunden und in Gesprächsrunden, wo einem wirklich, ich sag mal, wie man so schön sagt, die Kinnlade runterklappt, weil man wirklich Menschen trifft, die grundlegende Erkenntnisdefizite haben, wie so ein paar politische Prozesse überhaupt ablaufen.
Die Opposition kritisierte den Bericht zur deutschen Einheit. Die aus Thüringen stammende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, forderte die Bundesregierung zu stärkerer Anstrengung auf. Die materiellen Ungleichheiten dürften sich nicht dauerhaft verfestigen. Die Linke übte Fundamentalkritik. Die Bundesregierung habe sich ihr eigenes Gefälligkeitsgutachten erstellt.
Claudia van Sack. Bis vor wenigen Tagen noch tappte die Führung der Palästinenser offenbar im Dunkeln. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollten diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Das war bekannt, nicht aber, dass sich auch das Königreich Bahrain dieser Initiative anschließen würde, wie jetzt feierlich geschehen in Washington D.C. Ein Schlag für die Palästinenser. Proteste gab es daraufhin im Gazastreifen und im Westjordanland. Außerdem Gewalt und Gegengewalt, wie Benjamin Hammer berichtet.
Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate stand gerade vor dem Weißen Haus in Washington. Er sprach von einer ausgestreckten Hand des Friedens, von einem Signal der Hoffnung für die ganze Welt. Zeitgleich ertönte in Israel Raketenalarm. Diese Aufnahme wurde in Ashdod gemacht, einer Hafenstadt, die etwa 30 Kilometer nördlich vom Gazastreifen liegt. Normalerweise feuern militante Palästinenser nur bei schweren Eskalationen mit Israel so weit. Israel wiederum betrachtet den Einsatz von schwereren Raketen mit höherer Reichweite als besonders schwerwiegend. Zwei Israelis wurden verletzt. Die israelische Luftwaffe reagierte mit Angriffen auf Stellungen der Hamas, die Gaza kontrolliert. Am frühen Morgen wiederum schossen militante Palästinenser weitere Mörsergranaten und Raketen. Noch hat sich keine Gruppe zu den Angriffen bekannt. Israel macht aber die Hamas für alle Angriffe aus dem Gazastreifen verantwortlich. Dies ist ein Tag des Zorns für das palästinensische Volk und für die islamische und arabische Welt, sagte ein Sprecher der Hamas. Es ist ein Tag der Demütigung für die Anführer von Bahrain und den Emiraten, die nun ihre Beziehungen mit den zionistischen Besatzern normalisieren. Sie haben betrogen und die Unterstützung für Palästina aufgegeben. Die Vertreter der Golfstaaten betonen, dass sie die Palästinenser nicht aus den Augen verlieren werden. Die kaufen das Bahrain und den Emiraten aber nicht ab. Beide Länder waren bislang Teil der arabischen Friedensinitiative. Die sicherte Israel nur dann eine Normalisierung zu, falls die Besatzung des Westjordanlandes beendet wird und es einen eigenen palästinensischen Staat gibt mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Die Reaktion der palästinensischen Autonomiebehörde fiel weniger martialisch aus als die der Hamas. Frieden in der Region, erklärte Präsident Mahmoud Abbas, könne es nur geben, wenn die israelische Besatzung des Westjordanlandes beendet werde. Abbas weigert sich aktuell, mit Israel und den USA auf Basis des Nahostplans von US-Präsident Trump zu verhandeln. Das letzte offizielle Gespräch zwischen Abbas und Israels Premier Benjamin Netanyahu liegt Jahre zurück. Der meldete sich kurz vor seiner Rückreise nach Israel. Mich wundert es nicht, dass die palästinensischen Terroristen ausgerechnet zum Zeitpunkt dieser historischen Zeremonie auf Israel geschossen haben. Sie wollen die Uhr des Friedens zurückdrehen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Wir werden all jene schlagen, die uns verletzen wollen. Und wir werden die Hand zum Frieden für alle ausstrecken, die den Frieden mit uns suchen. Benjamin Netanyahu sagte außerdem, dass er sich um die Bekämpfung des Coronavirus kümmern werde. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Israel steigt weiter. Ab Freitag soll ein sogenannter Lockdown verhängt werden. Auch der Gazastreifen kämpft mit und gegen das Virus. Das ist ein Grund, warum weder Israel noch die Hamas ein Interesse an einer weiteren Eskalation haben. Und es gibt noch einen weiteren. Vertreter der Hamas bestätigten kürzlich erneut, dass sie unter Vermittlung von Ägypten einen Gefangenenaustausch mit Israel verhandeln. Möglicherweise ist auch der deutsche Bundesnachrichtendienst involviert. Das Ziel ist ein vorläufiges Abkommen zwischen den beiden Feinden. Von Frieden kann aber noch lange keine Rede sein.
Berichtet Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Und jetzt wie gewohnt zur Presseschau in dieser Sendung, heute zusammengestellt und präsentiert von Khaled Nahar.
In den Zeitungen geht es vor allem um eine Chatgruppe, in der nordrhein-westfälische Polizisten rechtsextreme Inhalte austauschten. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen kritisiert, dass Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul von der CDU gesagt habe, dass er zunächst nicht habe glauben wollen, dass es so etwas gibt. Wie naiv. An ähnlichen Vorfällen in Dienststellen andernorts mangelt es keineswegs. Natürlich bedeutet das nicht, dass nun allen Polizisten eine staatsfeindliche Gesinnung unterstellt werden kann. Die Mehrzahl macht tadellose Arbeit. Aber warum es immer wieder zu solchen Auswüchsen kommt, muss endlich systematisch untersucht werden. Pflichtschuldige Entrüstung reicht nicht mehr. Der Tagesspiegel aus Berlin pflichtet Innenminister Reul bei, dass der Vorfall eine Schande sei und fügt an, aber leider ist er keine Überraschung und schon gar kein Einzelfall. Das Problem liegt tiefer. In Strukturen, die so angelegt sind, dass sich Polizisten gegenseitig decken, dass Vorgesetzte nicht genau hinschauen, weil sie möglicherweise ähnlich ticken. Der Kölner Stadtanzeiger glaubt, auf den Bilddateien sind Hakenkreuze, Hitlerbilder und Reichskriegsflaggen zu sehen. Eine Fotomontage zeigt einen Flüchtling in der Gaskammer eines Konzentrationslagers. Die unerträglichen Bilder werden offenbar schon seit 2012 hin und her geschickt. Aber der Skandal kam nur durch Zufall ans Licht. Niemandem fiel angeblich auf, dass eine ganze Dienstgruppe von Streifenbeamten in Mülheim an der Ruhr rechtsextremes Gedankengut in sich trug. Das ist eine Schande für die NRW-Polizei. Die Frankenpost aus Hof fordert deshalb Konsequenzen. Warum kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen? Es wird höchste Zeit, dass die von Bundesinnenminister Horst Seehofer so strikt abgelehnte Studie über rassistische Einstellungen bei der Polizei erarbeitet wird. Die Bürger haben ein Recht auf diese vertrauensbildende Maßnahme. Die Polizisten im Übrigen auch. Ein anderes Thema. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hielt heute eine Rede zur Lage der EU. Der Nordbayerische Kurier aus Bayreuth kritisiert: Die Menschen spüren, was der größte Mangel der EU ist. Die Europäer ziehen nicht an einem Strang. Es gibt immer noch keine Einigkeit, wie Zuwanderer solidarisch auf die EU-Länder aufgeteilt werden. Auch gibt es Mängel beim gemeinsamen Auftritt gegenüber Despoten in Moskau, Ankara und Trump in Washington. Das schwächt das Ansehen der EU. In ihrer Rede streifte von der Leyen das Thema nur. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung sieht ebenfalls Schwächen. Die Kommissionspräsidentin hätte in vielen Punkten konkreter werden müssen. Starke Worte sind gut. Besser werden sie, wenn aus ihnen abzuleiten ist, wie genau ein Ziel erreicht werden soll. Da ist von der Leyen viel schuldig geblieben. Und die Frankfurter Rundschau bemängelt: Es ist seit Jahren bekannt, dass es die Regierungen von EU-Staaten wie Polen und Ungarn mit der Rechtsstaatlichkeit nicht genau nehmen, um es milde auszudrücken. Und seit Monaten wird darüber debattiert, ob Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit mit dem Entzug von Fördergeldern aus Brüssel geahndet werden sollen. In von der Leyens Rede war davon allerdings nichts zu hören.
Khaled Nahar mit der Presseschau am Ende dieser Sendung. Vielen Dank dafür. Danke auch für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenberg. Kommen Sie gut durch diese Nacht.